Guten Tag, ich bringe Ihnen den Regio-Podcast der Deutschen Post DHL.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Postcasts, dem monatlichen Podcast von Deutsche Post und DHL, bei dem wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in die große, bunte Postwelt mitnehmen. Heute an meiner Seite ist Jessie. Grüße nach Bonn, Jessie.
Hi, Grüße nach Berlin, Johannes.
Ja, vielen Dank dir. Ich hoffe, deine Stimmung ist gut, weil hier in Berlin regnet es zwar ein bisschen, aber ich lasse mich davon nicht runterkriegen oder wir lassen uns davon nicht runterkriegen, weil wir haben eine richtig bunte, schöne Folge auch für euch mit vielen verschiedenen Themen. Es geht vom Wasser bis hoch in den Tower natürlich. Und auch einen ganz besonderen Gast haben wir heute, einen Zustellkollegen aus NRW, der eine besondere, wirklich besondere Karrierelaufbahn hingelegt hat. Den interviewen wir später noch, also bleibt dran. Und wir haben natürlich auch ein Postgeheimnis, das Jessie heute lüften wird. Aber ja, Jessie, was hast du uns sonst heute noch Schönes mitgebracht?
Also schönes Wetter habe ich schon mal nicht mitgebracht. Es sieht nämlich in NRW gerade genauso aus wie bei euch da. Ich glaube, das sind die Eisheiligen oder wie man das auch immer nennt. Jedenfalls ist es super kalt, wenn man morgens das Haus verlässt. Ansonsten ist der Blick schön wie immer hier in Bonn über den Rhein. Wir gucken quasi bis zum Kölner Dom. Ja, und an spannenden Themen, was habe ich mitgebracht? Hier war viel los in den vergangenen Tagen. Wir hatten die Hauptversammlung. Wir haben neue Deals abgeschlossen zum Thema Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Flugkraftstoffe. Es ist einiges los und ja, bleibt bunt in der Postwelt. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe einige schöne Artikel gesehen im Pressespiegel. Du warst wieder Captain Nedo, oder?
Ja, genau. Ich bleib dran sozusagen an diesem Spitznamen. Denn jetzt seit kurzem haben wir unser zweites Solarschiff in Berlin. Und es ist jetzt auf der Spree ein zweites Boot unterwegs, ein größeres Solarschiff, was jetzt wirklich noch mehr Pakete dann mitnehmen kann und vor allem im Osten, also von Köpenick bis Richtung Oberbaumbrücke fahren kann und dort an verschiedenen Punkten an der Spree hält. Und dort haben wir Packstationen in der Nähe aufgestellt und so können unsere Kunden und Kunden dann quasi direkt nah ans Wasser die Pakete bringen oder sie von dort abholen. Und ja, das ist wirklich bei uns auch bei den Kollegen vor Ort, die das vorantreiben, das Projekt, jetzt auch wirklich die neue Weiterentwicklung, dass wir ganz viele solarbetriebene Packstationen haben, ganz leichten Zugang haben und halt auch nicht nur sozusagen an einem Supermarkt stehen, sondern auch auf öffentlichem Grund. Da arbeiten wir mit den Bezirken in Berlin zusammen, die da an der Strecke sind und hoffen, dass da immer weitere Packstationen dazu bekommen und wir die Route immer weiter ausbauen können. Also die Kollegen sind super motiviert. Also wir können bis zu 1500 Pakete jetzt mit dem neuen größeren Schiff transportieren, wenn wir dann genug Packstationen haben. Also da ist dann wirklich einiges Potenzial drin.
Ich habe das noch in bester Erinnerung. Wir waren ja alle zusammen da und haben uns das Solarboot angeguckt auf der Spree. Habt ihr denn da auch so einen charismatischen Captain drauf, der jeden Tag da arbeitet? Oder warst du schon da? Hast du da Leute kennengelernt?
Ja, klar. Also stimmt. Das war ja unser erster gemeinsamer Podcast, nee, zweiter gemeinsamer Podcast-Ausflug war es, ne, nach der Zugspitze.
Stimmt, nach der Zugspitze.
Nach der Zugspitze, ja, genau. Und also da gibt's auch noch natürlich wieder spannende Kollegen. Also es wird jetzt auch direkt ein Zusteller oder eine Zustellerin mit auf dem Schiff sein, um dann die Packstationen zu beladen und zu entladen. Und auch natürlich haben wir einen Kapitän. Also das ist ein solarbetriebenes Elektroschiff, was vorher auf dem Wörthersee gefahren ist und da Touristen rumgeschippert hat. Also es sieht schon ein bisschen mehr wie ein Ausflugsschiff aus, aber wir haben es natürlich jetzt schon schön gelb-rot gestaltet. Der Kapitän ist da auch noch, der ist da auch damals schon auch mitgefahren auf dem Wörthersee und hatte da auch schon ein paar schöne Sachen zu erzählen. Also ein Boot mit Geschichte sozusagen, was jetzt auch weiter...
Von Österreich nach Deutschland importiert sozusagen.
Sozusagen. Also er ist auf jeden Fall, also wir haben da mehrere Kollegen, die das dann steuern werden, das Schiff, und haben da auf jeden Fall ein super Team, das ja auch noch sozusagen die erste Route weiter bedient. Und die erste Route werden wir auch erweitern. Also wir sind ja damals da im Westhafen eingestiegen und oder zugestiegen und haben da geschaut, wie die Paketübergabe war. Und auch die erste Route wird jetzt weiterfahren, noch weiter in die Stadt rein. Also es geht immer weiter voran mit dem Solarschiff-Projekt in Berlin. Also das ist wirklich eine spannende Sache, auch auf diesem Weg die Pakete zuzustellen.
Ja, und passt eben auch zum Nachhaltigkeitsfahrplan, den wir ja immer so betonen und den wir ja auch tatsächlich mit vielen Mosaiksteinchen zusammensetzen und weitergehen.
Ja, absolut. Und da hast du ja noch die weiteren Steine, die du jetzt noch kurz darstellen kannst.
Ja, es war natürlich auch Thema auf der Hauptversammlung. Was machen wir in Sachen Nachhaltigkeit? Wie weit sind wir schon gekommen auf unserem Weg zu Null Emissionen bis 2050? Und ja, ein anderes großes Thema war ja auch die Umbenennung des Konzerns, der zugestimmt wurde, sodass ab 1. September unser Arbeitgeber die DHL AG ist. Es hat natürlich erwartbar auch zu Emotionen geführt. Das ist ein emotionales Thema. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass gerade auch im Volksmund oder wenn wir uns mit Familie und Freunden unterhalten, es weiterhin die Post bleibt, über die wir sprechen.
Ja.
Und letztlich bleibt der Name Deutsche Post ja auch als Tochter eben dieser DHL AG weiter erhalten. Insofern wahrscheinlich eher eine Formsache, als dass man da jetzt das große Fass aufmachen muss.
Ja, viele Emotionen begleiten uns immer als Unternehmen, ja, aber wir haben jetzt auch noch ein paar schöne positive Emotionen, die wir jetzt thematisieren wollen mit unserem Gast. Jesse, stell uns doch mal vor, bitte.
Genau, wir haben Daniel Giermann bei uns heute im Podcast, der wird auch gleich zu hören sein. Und das ist ein Kollege aus Neuss. Neuss ist in der Nähe von Düsseldorf, das dürfte, glaube ich, in der Republik jedem was sagen. Und der Kollege ist aber nicht den klassischen Weg gegangen, hat eine Ausbildung gemacht und ist dann bei uns im Konzern geblieben, sondern ganz im Gegenteil, der hat eine sehr interessante Vita und hat sogar einen Weltmeistertitel darin stehen. Und was es damit auf sich hat, ich würde sagen, das frage ich ihn jetzt mal selbst. Ja, herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Daniel.
Sehr gerne.
Du bist wahrscheinlich gerade auf Zustelltour, oder? Es ist Mittag.
Ich bin auf Zustelltour, habe heute nicht meine zwei Brötchen geholt, da verzichte ich dann drauf. Und mache jetzt meine Mittagspause.
Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank dafür. Und natürlich, da wir uns heute über deinen Lebenslauf unterhalten, muss ich dir einmal ein Kompliment machen, dass deine Haare heute fantastisch sitzen.
Ja? Oh, das ist lieb. Danke.
Das sag ich, weil, und jetzt hole ich unsere Hörerinnen und Hörer einmal ab, du bist nicht nur in Anführungsstrichen Postzusteller heute, sondern du bist ein offizieller Friseurweltmeister, richtig?
Genau.
Wie ist es dazu gekommen?
Ja, gut. Ich komme aus einer Friseurfamilie. Also mein Opa hat Friseur gemacht, meine Oma, meine Uroma sogar auch. Und mein Opa hatte damals 1972, hat er mit meiner Oma ein Geschäft aufgemacht, das meine Mutter heute noch führt. Und so bin ich halt in die Friseurszene irgendwie reingewachsen. Ne? Die Friseurinnen haben mich früher aus dem Kindergarten abgeholt. Dann habe ich da gespielt im Friseursalon mit den Puppen oder habe Kaffee gebracht. Hinterher in der Schule habe ich meine Hausaufgaben da gemacht. Also ich war immer hatte viel Kontakt und auch irgendwie bin ich damit groß geworden. Und als der Tag kam, wo man sich entscheidet, was man werden möchte, habe ich gesagt, ich möchte Friseur werden. Aber ich möchte nicht im Familienunternehmen lernen. Und habe dann bei einem sehr guten Friseur gelernt, der leider schon verstorben ist. Und dieser Friseur hatte Wettkämpfe gemacht, also war selber Weltmeister. Und da bin ich dann halt auch in die Wettbewerbsszene reingekommen. Und das war dann auch mein Wunsch, Weltmeister zu werden. Ja.
Wie alt warst du, als du das erste Mal Haare geschnitten hast von jemandem?
15.
Mit 15? War das ein Familienmitglied oder ein richtiger Kunde?
Ein Kumpel.
Und du hast gesagt, du bist dann über deinen Lehrmeister oder deinen Meister in diese Wettbewerbsszene reingekommen. Wie muss man sich das vorstellen? Kommt man dann dahin, man bekommt eine Aufgabe und dann bewertet eine Jury? Oder wie läuft so ein Wettbewerb ab?
Es gibt eine Frisur, die irgendwo vorgegeben ist, aber es gibt kein Bild dazu.
Mhm.
Es gibt also nur eine Ausschreibung, die schriftlich festgelegt ist. Und daraus muss man dann versuchen, was zu kreieren. Ob das jetzt bei der Jury dann hinterher ankommt oder nicht, muss man dann sehen. Das ist dann halt auch Erfahrung. Also man hat ja auch nicht nur Siege, sondern hat auch sehr viele Niederlagen. Also ich jedenfalls. Es war bei mir nicht so, dass ich alles, wo ich mitgemacht habe, dass ich das gewonnen habe, sondern es war auch so anfangs, dass ich da in den hinteren Plätzen gelandet bin.
Okay.
Aber das Ganze hat mich dann noch mehr angereizt, da selber da oben zu stehen, mal auf Platz 1. Ne?
Das heißt, ja, du hast dich über mehrere Wettkämpfe, wahrscheinlich in der Kommune, dann Landes- und Bundesebene, dann irgendwann für Weltmeisterschaften qualifiziert, richtig?
Genau. Ja, man fängt klein an, man macht ein Innungsfrisieren, hinterher macht man ein auf Landesebene, dann auf Bundesebene. Und dann hinterher kommt man dann in die Gelegenheit, wenn man das möchte, international zu frisieren. Und man baut sich dann natürlich auch einen Namen auf. Weil so zu der Zeit, wo ich frisiert habe, es waren dann halt auch immer so ähnliche oder die gleichen Konkurrenten, international und auch national. Und ja, man macht sich dann irgendwo auch einen Namen. Und so hat das dann funktioniert. Und dann hinterher dann, Gott sei Dank, sehr erfolgreich.
Genau, sehr erfolgreich. Erfolgreicher geht's eigentlich gar nicht. Du hast dann 2008 den Weltmeistertitel abgesahnt in den USA. Letzte Frage vielleicht dazu. Welche Frisur musstest du da frisieren?
Ich muss dazu sagen, es gibt ja Herrenfach und es gibt Damenfach. Mhm. Und ich habe im Bereich Herrenfach Mode frisiert. Und das ist eine künstliche Frisur. Also es ist Frisierkunst steckt da drin. Es sind Schwierigkeitsgrade da drin. Von der Farbe, die macht man vorher, ist eine Frisur, die jetzt nicht so auf der Straße getragen wird, ne?
Okay. Das heißt, was für Farben? Ja. Wie lang, wie kurz?
Die Haarlänge war, Mindestlänge war 5 Zentimeter. Ich sag jetzt, ich kann mich jetzt auch irren, ne? Um 1-2 Zentimeter. Und Maximallänge 12 Zentimeter. So war das bei mir. Der Haarschnitt hatte halt Struktur drin, das heißt Längenunterschiede von 2-3 Zentimeter. Farbe war dann 3 Zentimeter circa, den Ansatz schwarz. Mittelstück war Kupfer, die Spitze war weiß.
Schwarz,
ganz zart verlaufen.
Ja. Fällt man kaum mit auf der Straße.
Ja, also wirklich eine Showmaster-Frisur, ja, dann ist schon fast sozusagen.
Aber
ja,
das Ganze dann auch frisiert in einer kurzen Zeit, Viertelstunde war das, glaube ich, von Nassen im Trocknen im ersten Durchgang. Und da geht's halt in Perfektion, dass man halt so eine ganz knappe Zeit hat und möglichst viel und gut frisiert. Das war halt die Kunst und das muss man halt trainieren, ne?
Ja, echt stark. Ja. Aber Daniel,
da kommt ja auch noch die Aufregung.
Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Ja. Wenn man da in so einer Wettkampfsituation ist, da kann man ja auch immer die Schere nochmal kurz abrutschen, oder? Das muss man ja dann auch Nerven bewahren dafür sozusagen.
Absolut, man muss Nerven aus Stahlseilen haben, sag ich mal. Und ich sag ganz ehrlich, heute, ich bin jetzt 44, ich könnte das nicht mehr, ne? Ich habe mir jetzt noch mal öfters mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich könnte das nervlich nicht mehr aushalten.
Okay,
ne?
Okay, krass.
An dem Tag, in dieser Zeit, muss alles funktionieren und da darf nichts dich ablenken. So, wisst ihr, was ich meine? Dieser Stress und dieser, was man auch möchte, man will ja auch gut abschneiden und es muss alles funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich das nervlich heute noch mal aushalten würde. Aber gut, ich war jung und es hat geklappt und meine Nerven waren halt dementsprechend stark, ja.
Ja, und dann bist du bei der Post gelandet. Wie kam es dazu? Das ist ja schon ein Überwechsel.
Das ist ein Karrieresprung. Ich sag mal, ich habe sehr viel Zeit investiert. Ich habe in dieser Zeit nie Urlaub gemacht, bin nie weggegangen und ich habe nur Friseur, ne? Das war jetzt für mich persönlich, muss ich sagen, es war nicht gut. Ich hätte mir auch mal mehr Auszeit geben müssen. Und meine Leidenschaft ist mit der Zeit dann verloren gegangen.
Was schätzt du so an deinem heutigen Alltag? Also was ist es, mal abgesehen davon, dass du dir natürlich Urlaub nehmen kannst und auch feste Arbeitszeiten irgendwo hast, was ist es, was jetzt besser ist als damals?
Die Freiheit. Ich bin hier frei, ich kann mich bewegen, ich bin nicht an einer Stelle. Das ist das Schöne.
Gibt es auch manchmal Überschneidungen, dass du bei manchen Kunden, die du siehst, auch mal so sagst, so, oh, kleiner Besuch beim Friseur wäre angebracht oder sowas? Oder wie?
Das habe ich nicht nur so, das hast du im ganzen Leben, im Alltag. Weil der erste Blick geht immer automatisch heute noch auf die Haare.
Okay.
Ne? Und dann denkst du so, oh, schön, siehst auch viele schöne Sachen. Und bei manchen, da denkst du, oh ja, da müsste auch noch mal einer ran, ne?
Boah, ich frage dich jetzt nicht, was du zu uns sagst. Ich stelle einfach direkt die Abschlussfrage. Schneidest du noch Haare und bist du auch der Friseur bei euch im Zustellteam? Oder wie ist das heute?
Nein, gar nicht. Ich schneide keine Haare mehr. Ich habe meiner Freundin vor ein paar Wochen mal die Haare geschnitten, weil sie sehr lange gefragt hat und nicht aufgehört hat. Und dann habe ich mich ergeben und habe ihr die Haare geschnitten.
Daniel, wir freuen uns, dass du bei uns im Team bist. Schön, solche Menschen bei uns zu haben, die auch über Umwege zur Deutschen Post und DHL kommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, angenehme Tour noch für dich.
Ja, vielen Dank.
Bis dann.
Ja, echt eine spannende Karriere, die der Daniel hingelegt hat. Ein toller Weg zur Deutschen Post und DHL. Ich bin ja eher so auch den klassischen Überbandeweg gegangen. Also erst war ich Journalist, als Sportjournalist ja unter anderem, und jetzt in der Pressestelle. Also ein ganz anderer Weg auf jeden Fall.
Das eint uns beide, ja. Ich komme ja auch aus dem Journalismus und bin dann hier zur DHL gekommen. Ich glaube auch, dass unsere Kollegin Jasmin und unser Kollege Thomas an dem Zusteller hier Spaß gehabt hätten. Jasmin hat uns ja vor ein paar Wochen noch jemanden vorgestellt, der mal, beziehungsweise nicht mal, sondern neben dem Zustellerjob auch noch Baseball spielt, und das in der, ich glaube, ersten Liga. Insofern, wir haben da schon einige verrückte Leute mit verrückten Hobbys oder eben auch verrückten Lebensläufen. Thomas ist nicht da, offensichtlich, aber er hat uns auch was mitgebracht. Du weißt, glaube ich, mehr über das Thema Rennsteiglauf, oder?
Ja, genau. Also das ist also für alle, die das noch nicht so kennen. Also der Rennsteiglauf ist im Osten der Republik, kennt es eigentlich jedes Kind. Also war zu DDR-Zeiten wirklich der größte Lauf in Thüringen, ein Langstreckenlauf, den Rennsteig entlang dort. Wirklich eine tolle, herausfordernde Strecke. Und wir als Deutsche Post DHL sind da auch Sponsor und haben da auch einen besonderen Part, weil wir dafür verantwortlich sind, dass all das Equipment, all die Beutel sozusagen von all den mehreren tausend Startern dann vom Start in den Ziel gebracht werden. Das koordinieren wir und koordinieren auch Kollegen von uns. Einer ist der Erfurter Kollege Ziesel Kirchner, und mit dem hat Thomas gesprochen, und er wird uns nochmal erzählen, was die ganze Postlogistik für den Rennsteiglauf bedeutet.
Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durchs Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann, so völlig unbeschwert. Mein Lied erklingt durch Busch und Tann, das jede gerne hört. Und so war es ja jetzt bei euch wieder am Rennsteiglauf. Ist das nicht die Nationalhymne sozusagen seit fast 5 Jahrzehnten für den Lauf im Thüringer Wald, wo alle Herzen höher schlagen?
Egal, wo die Menschen herkommen, ob aus Deutschland oder auch aus den anderen Ländern, das Rennsteiglied ist schon bekannt und animiert die Leute immer zum Mitsingen. Als kleines Kind musste bei meinem Großvater im Auto schon das Rennsteiglied, wie soll ich das sagen, das Rennsteiglied über mir ergehen lassen. Und das wird natürlich von Generation zu Generation mitvererbt. Und wenn man dieses Rennsteiglied natürlich als Kind wahrgenommen hat und das heute bei den heutigen Kindern und Jugendlichen ansingt, dann können die sich meistens Reim draus machen. Wie du schon sagst, das ist so ein bisschen die Hymne aus der Mitte Deutschlands, ja?
Wenn du an den Rennsteiglauf denkst, Ziesel, du bist der Cheforganisator für unser Unternehmen in Sachen Logistik. Beschreib mal, was dir durch den Kopf geht und die Atmosphäre, wenn du weißt, es ist wieder Rennsteiglauf. Was musst du machen und was passiert dann an dem Tag morgens in Schmiedefeld mit unseren Leuten und mit der Logistik?
Also im Vorfeld, bevor das Ganze natürlich zu dem Stichtag kommt, also zu dem Tag, wo der Rennsteiglauf stattfindet, ist das Ganze natürlich ein organisatorischer Aufwand. Also Fahrzeuge müssen geplant werden, Personal muss geplant werden. Es muss alles im Vorfeld organisiert werden, muss mit dem Rennsteiglauf einige Sachen abgesprochen werden, dass das läuft. Am Tag des Rennsteiglaufs kann ich erstmal ganz klar von meiner Person reden. Denke ich bin in einer Bäckerlehre. Nachts 2.30 Uhr klingelt der Bäcker. Der ist der Funke Motivation schon ein sehr, sehr kleiner Funke. Ist man dann erstmal munter, steigt in sein Auto und fährt dann in Richtung Nora, um sein Fahrzeug zu übernehmen, und trifft dann dort alle Kolleginnen und Kollegen, die sich freiwillig dafür erklärt haben, daran teilzunehmen. Und das ist ganz wichtig. Also die Kolleginnen und Kollegen, die da unterstützen, die machen das alle aus Überzeugung, weil ihnen das Spaß macht. Und du steigst in die Autos und fährst im Konvoi dann in Richtung Oberhof Das ist ja einer der drei Standorte, von denen wir fahren. Die anderen beiden Standorte Neuhaus und Eisenach sind dann schon unterwegs. Und du fährst den Konvoi dann nach Oberhof über die Autobahn hinweg. Und es reiht sich so eine Schlange von 15 Fahrzeugen. Da beginnt schon mal dieses Gefühl, ich sag mal so, wie es ist bei der Feuerwehr. Wir fahren mit einem Zug zu einem Treffen und dann kommst du in Oberhof an. Erstmal ist es total toll. Du wirst als als Logistiker, in dem Fall als Unterstützer des Rennsteiglaufs, natürlich durch die ganzen Absperrungen gelassen, weil du natürlich die Logistik fährst für den Rennsteiglauf. Und dann kommst du in Oberhof an, an der Wintersportarena, und da ist eine totale Stille. Du hörst nichts. Dies Jahr war es ideal. Die Fotos zeigen das ja auch. Die Sonne hat geschienen. Du hast den Sonnenaufgang. In und um die Arena ist es ganz, ganz ruhig. Du hörst nichts. Und dann stehst du natürlich da, tauscht dich noch ein bisschen aus mit den Kolleginnen und Kollegen. Und dann mit einmal beginnt es voll zu werden. Es kommen die ersten Läufer. Und das muss man sich so vorstellen, das ist wie so ein tröpfelnder Wasserhahn, wo das immer ein bisschen mehr wird. Erst kommt der erste Läufer und sagt, oh, ich würde dir gerne meinen Beutel abgeben. Dann legt er seinen Beutel da drauf, dann kommt da zwei, dann kommen zwei, drei. Und zum Schluss, Thomas, ist alles voll. Das war so voll, dass die Menschen dann an uns vorbei, über den Hang, jeder wollte seinen Beutel abgeben. Wir standen dann, die sind zwischen uns durchgelaufen. Naja, wenn so wie in Oberhof, wenn dann so 8000 Menschen ihren Stadtbeutel abgeben wollen.
Das ist schon eine Wucht.
Dann kommen natürlich Gefühle auf. Und in dem Moment, wo wir dort stehen und sehen, wie soll ich dir das sagen, dass wir gebraucht werden. Also wir werden einfach gebraucht. Man nimmt das auch wahr und jeder kommt und sagt, oh, kann ich meinen Beutel abgeben und kann ich den hier lassen, und kommt der auch an, und wir sagen dann immer, natürlich kommt der an, der ist sogar vor euch da. Dies Jahr hat mich eine Läuferin gefragt und sagt, ja, und ist der Beutel dann da? Und da habe ich zu ihr gesagt, naja, wenn Sie es nicht schaffen, in 45 Minuten von Oberhof nach Schmiedefeld zu laufen, dann ist der Beutel da. Da hat sie gesagt, naja, ich brauche aber 2,5 Stunden.
Jetzt muss man für die Leute, für die wenigen Leute, die ja den Rennsteiglauf nicht kennen, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, den gibt's 53 Jahre, gefühlt älter als wir beide. Und wir machen das seit 26 Jahren. Also wir heißt die Deutsche Post, die Niederlassung Betrieb Erfurt. Du machst das jetzt auch schon eine gewisse Zeit. Kannst du gleich nochmal sagen, wie lange? Und die Schwierigkeit bei einem solchen historischen Volkslauf, der seine Ursprünge ja in der DDR hatte als Gutsmuts-Rennsteiglauf, ist, die Menschen, die an einen Startort kommen, kommen dort nicht wieder an, sondern der Zielort liegt woanders. Und sie können natürlich nicht ein Köfferchen mitnehmen oder einen Rucksack, sondern sie brauchen ja Hilfe, um ihre Klamotten, sage ich jetzt mal, und ihre Habseligkeiten vom Start zum Zielort zu bringen. Und dieses Jahr waren es über 18.000 Leute. Und seit wann bist du quasi der Cheforganisator?
Ich mache das jetzt seit 7 Jahren. Also seit 7 Jahren bin ich hier Abteilungsleiter in Erfurt, und also für die Abteilung Verkehr, also sprich Transport, und mache das seit 7 Jahren. Und meine ganzen Vorgänger haben das eben, wie du eben gerade schon gesagt hast, seit über 20 Jahren schon mit Herzblut gemacht und dort unterstützt. Und wie du das gerade schon beschrieben hast, der Rennsteiglauf ist eben nicht wie ein Bonn-Marathon oder ein Frankfurt-Marathon, sondern hier ist es wirklich so, du beginnst in Eisenach zu laufen, läufst über 70 Kilometer nach Schmiedefeld, du beginnst in Neuhaus zu laufen, läufst über 40 Kilometer nach Schmiedefeld, und du beginnst in Oberhof zu laufen und läufst über 20 Kilometer nach Schmiedefeld. Und dein Gepäck, und was noch erschwerend dazu kommt, Schmiedefeld, also jeder, der dann unseren Podcast hört, der wird ja dann sagen, Mensch, wo liegt Schmiedefeld? Wenn man Schmiedefeld mal googelt, das ist ein ganz idyllisches Dorf, oder, also ich würde sagen Dorf, wenn maximal eine ganz kleine Kleinstadt, aber ich glaube, es hat Dorfcharakter. Und das liegt mitten im Thüringer Wald, total idyllisch, ist auch mal ein Ausflug wert, da hinzufahren. Und dieser Ort ist dann Austragungsort für 18.500 Läufer. So viele Menschen haben sich dieses Jahr angemeldet. Und alle enden sie dann in Schmiedefeld, am schönsten Ziel der Welt. Auch das kann man googeln. Und sind dann dort zum Entspannen und Feiern nach ihrem Strapazenlauf. Und müssen auch gigantisch Höhenmeter überwinden. Und du spürst dann wirklich die Emotionen. Du hast auch keine Möglichkeit, also das nochmal, um das zu erklären, du hast nicht keine Möglichkeit, dass deine Familienmitglieder, deine Unterstützer, dass die dir den Beutel dahin bringen können, weil es fahren nur Shuttlebusse dahin. Und somit haben wir als Post seit über 20 Jahren den Auftrag und fahren halt diese 18.500 Beutel von den drei Standorten nach Schmiedefeld und packen dann das Läufergepäck dahin.
Nenn mal ein paar Zahlen, Sisil. Also wie viele LKWs, und dieses Jahr hattest du ja noch eine Premiere dabei, den wolltest du ja auch selbst fahren. Nenn mal so, wie viele LKWs?
Also wir sind, in Summe sind wir mit 22 Fahrzeugen gefahren. Und mit den 22 Fahrzeugen, mit denen wir gefahren sind, haben wir natürlich LKWs und Sprinter dabei. In Summe waren es dieses Jahr 11 LKWs, die mitgefahren sind. Und dann die restlichen Fahrzeuge, also die restlichen 11 Fahrzeuge waren Sprinter. Jetzt, Thomas, wir haben ja die Thematik, dass wir im Vorfeld natürlich uns da auch schon kennen und abstimmen. Wir haben ja im Vorfeld ganz groß angesprochen, dass wir mit einem Elektrofahrzeug fahren. Mit dem sind wir auch gefahren, aber wir sind nicht nur mit einem Elektrofahrzeug gefahren, sondern wir sind in Summe mit 3 Elektrofahrzeugen gefahren. Wir haben nämlich noch 2 Zustellfahrzeuge, 2 vollelektrische Zustellfahrzeuge dazu genommen und haben uns auch dafür entschieden, dieses Jahr neben den 3 Elektrofahrzeugen mit 3 CNG-LKWs zu fahren. Und das ist ja ein Bestandteil unserer Konzernstrategie, das Thema Nachhaltigkeit. Und das hat natürlich auch im Vorfeld da ein Stückchen weit auch für Eindruck gesorgt, dass wir eben das voll elektrisch fahren.
Vielen, vielen Dank für diese Atmosphäre. Also ich habe das Gefühl, wir waren so mittendrin im Thüringer Wald, wie du das jetzt beschrieben hast. Und ich hoffe, das kommt genauso auch gut rüber. Und tausend Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
Thomas, sehr, sehr gerne.
Sportlich, sportlich. Aber ich glaube, das können wir hier im Konzern ganz gut. Vor einigen Wochen im April war das, da hatten wir hier den Postmarathon beziehungsweise Halbmarathon und 10 Kilometer. Und da gab es auch einen neuen Teilnehmerrekord. Ich glaube, es waren 22.222 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Passend zum Motto, dass man hier Jack unterwegs ist, war das eben so eine karnevalistische Zahl. Und ja, das, ich glaube, da sind wir ganz vorne mit dabei, was so Sport, Sportsponsoring und auch eigene Events betrifft.
Absolut, da gibt's ja wirklich auch immer super viele begeisterte Kollegen dabei. Aber apropos begeistert, unsere begeisternde Serie oder unser begeisterndes Postgeheimnis kommt ja immer zum Ende unserer Folgen. Und diesmal hast du es mitgebracht, Jesse. Ich muss raten, ich bin mal gespannt, ob ich irgendeinen blassen Schimmer habe dieses Mal.
Ich glaube, diesmal kommst du nicht drauf. Es ist im wahrsten Sinne an den Haaren herbeigezogen, was ich mitgebracht habe. Nicht, dass du es nötig hättest. Ich meine, du hast ja noch relativ volles Haar, wenn ich das einmal sagen darf.
Naja.
Hast du schon mal irgendwas gemacht, Haare gefärbt oder so?
Also die letzte Haarfärbung, an die ich mich erinnern kann, das war Karneval in der Grundschulzeit. Da hat meine Mutter mich als Rockstar verkleidet und dann hatte ich so eine bunte Haarfrisur und eine Sonnenbrille und bin dann quasi, das war sozusagen das Extravaganteste, was ich mit meinen Haaren, glaube ich, mal gemacht habe.
Ja, extravagant trifft's auch bei dem Postgeheimnis, glaube ich, so ein bisschen. Und zwar, wir haben ja eben schon mal so leicht in die Geschichte geguckt, als wir uns über Namen unterhalten haben. Und wir wissen ja auch, dass die Deutsche Post oder das Postwesen an sich eine sehr lange Tradition und eine große Geschichte sozusagen hat. Zurückgeht bis ins Kaiserreich. Und ich wollte natürlich irgendwas, was im weitesten Sinne mit Haaren zu tun hat, zusammenbringen mit der Post. Und gefunden habe ich, dass schon im 19. Jahrhundert die Post ein Teil der Beauty-Industrie war, wenn man das so sagen kann. Und zwar finden sich tatsächlich Quellen, aus denen hervorgeht, dass schon um 1900 erst Kunden und Kundinnen Haarprodukte per Post, beziehungsweise in dem Fall natürlich auch per Kurier und per Händler sozusagen, sich Haarteile, Perücken, einfach ja alles Mögliche bestellt haben, beziehungsweise haben bringen lassen oder gekauft haben. Und wir da sozusagen eine Art Hair Supply Chain hatten. Das ist heute ein Milliardengeschäft, Perücken und Extensions und was es nicht alles gibt. Und tatsächlich ist das kein neues Phänomen, sondern wie gesagt, schon um 1900 haben Postler oder eben auch Händler einfach Haare von A nach B gebracht. Das wollte ich hier einmal zum Besten nehmen.
Ja, also wieder kann man sagen, wer hat's erfunden oder wer war vorne dabei? Die gute alte Post.
Ja, aber wie gesagt, ich unterstelle dir nicht, dass du schon mal irgendwas in der Art bestellt hast, oder?
Nee, nee, nee. Also, aber vielleicht ja so ein paar Extensions. Es kann vielleicht mal so ein bisschen das hier aufpeppen. Wenn
Ja, du
Thomas ist ja
müsstest
auch immer
einfach
für eine
mal zur
Verkleidung gut.
Karnevalszeit ins Rheinland kommen. Dann wärst du ganz vorne mit dabei, was Perücken betrifft.
Ja,
Brauchst du
das
hier.
stimmt, das stimmt. Ja, krass. Also er ist wirklich eine, wie kann man sagen, eine haarige Ausgabe heute, um deine tollen Wortspiele fortzusetzen. Und damit sind wir aber schon für diese Folge ans Ende gekommen. Vielen Dank, Jesse, dass du dabei warst. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis: Bewertet uns bitte, natürlich gerne oder vor allem gerne positiv. Folgt uns gerne, abonniert uns, klickt die Glocke an. Uns gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns Feedback schickt an podcast@dhl.com. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder, hoffentlich alle. Schaltet wieder ein und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, Johannes, danke dir.